Hart gecheckt wird euch präsentiert von Prechtl. Regional einkaufen und genießen. Deine Supermärkte in der Region Rosenheim.
Hart gecheckt. Der Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Präsentiert von der OVB Sportredaktion.
Servus, liebe Eishockey-Freunde. Herzlich willkommen zu Hart gecheckt, dem Podcast der OVB Sportredaktion zu den Star Wars Rosenheim in der DEL2. Mein Name ist Thomas Neumeier. An meiner Seite meine beiden Redakteurskollegen von der OVB Sportredaktion, Marinus Obermeier und Marco Alexic. Servus.
Servus.
Hi, servus.
Ja, eigentlich, liebe Leute, hätten wir was zu feiern, denn Hart gecheckt hat seine 100. Ausgabe, die 100. Folge, ein Jubiläum, und das feiern wir natürlich sehr, sehr gerne. Da gibt's dann auch für euch ein bisschen was, und zwar am Ende unserer Sendung haben wir ein paar Geschenke für euch. Aber wir trauern natürlich auch, denn die Star Wars Rosenheim sind ausgeschieden aus den Playoffs in der DL2. Im Viertelfinale 4:2 für Regensburg hat's geheißen am Ende der Viertelfinalserie, und damit ist Sommerpause für die Star Wars Rosenheim. Die Saison ist beendet, und wir blicken natürlich in dieser 100. Ausgabe darauf, auf die Saison, auf die Viertelfinalserie und auch auf die ersten Abgänge, die von den Star Wars verkündet wurden, und schauen natürlich auch auf die anderen Serien, die sich noch im Spielbetrieb befinden. Und damit starten wir gleich mit unserem ersten Drittel. Das heißt bei uns nachgekattelt, und da katteln wir natürlich nach über das Playoff aus der Star Wars.
Werbung!
Howdy, Derry Marinus. Die Mischung macht Zeit. Wir feiern unsere 100. Podcast-Folge. Gleichzeitig blutet natürlich das Eishockey-Herz. Das Playoff aus ist da, die Saison der Star Wars ist vorbei.
Ja, das tut weh. Aber hey, Kopf hoch, im Herbst greifen wir wieder hoch. Zur 100. Folge müssen wir vor allem ein riesiges Vergeht's Gott losieren. Danke an unseren Partner Prechtl, unsere absolute Krafttankstelle der ganzen Saison.
Definitiv. Und pünktlich zu Ostern haut Prechtl nochmal richtig einen aus und wünscht allen ein schönes Fest. Für den Karfreitag holen wir uns an der Fischtheke das Premium-Lachsfilet oder feines Thunfischfilet-Sashimi.
Und für den perfekten Osterborn am Sonntag gibt es das regionale Rosenheimer Weidefleisch. Es kommt diesmal vom Zeiserhof bei Brannerburg, wo es Jungvieh den Sommer oben auf der Rambollplatten verbringt. Da schmeckt man richtig diese bayerische Bergluft.
Ein absoluter Traum, um den Saisonfrust wegzuspülen und auf die 100. Folge umzustessen, backen wir uns noch Kühlskirsinger oder Auerbrei ein. Für die Feiertagsstimmung für Portneierlikör und natürlich einen Lindt-Goldhasen, kein Goldhelm, sondern einen Goldhasen.
Danke an alle Fans für 100 Folgen. Danke an die Jungs auf Mais. Natürlich danke an Prechtl und frohe Ostern zusammen.
Genau. Und wie immer
bei Prechtl. Da geht's mal gut.
Werbung Ende.
Die große Frage ist, ist es denn letztlich eine gute Saison gewesen oder ist es durch dieses Playoff aus eine Enttäuschung? Marinus, was meinst denn du?
Definitiv beides. Es war sehr gute Saison in der Hauptrunde. Man hat wirklich gemerkt, man hat sich weiterentwickelt. Die Mannschaft ist nochmal besser geworden. Ich meine, der dritte Platz kam nicht von irgendwoher. Durch das frühe Aus ist natürlich auch enttäuschend. Man ist da als Tabellendritter in die Playoffs gegangen. Man hatte das Heimrecht, dann verliert man. Ich glaube, es waren am Ende jetzt 4 Heimspiele, die letzten 4 Heimspiele der Saison, die man verloren hat. Es ist natürlich enttäuschend. Man hat's anders erhofft. Ja. Deswegen muss man das so deutlich sagen. Ich fand trotzdem, es war eine gute Saison, weil man sich weiterentwickelt hat und der Stamm bleibt ja zum Glück auch zusammen.
Mhm. Dazu kommen wir noch später. Marco, wie groß ist die Enttäuschung bei dir? Findest du das als Enttäuschung?
Ich glaube, es ist eine Enttäuschung, im Viertelfinale auszuscheiden. Die Star Bulls hätten diese Serie gewinnen müssen eigentlich. Regensburg wäre ein Gegner gewesen, den man besiegen hätte können. Also Halbfinale, finde ich, wäre mindestens notwendig gewesen, um zu sagen, es war eine gute Saison auch in den Playoffs.
Mhm. Auch für mich ist es eine Enttäuschung. Ich habe vor der Serie einmal mit Jari Pasanen gesprochen und habe ihn gefragt, ob das wieder enttäuschend sein kann, wenn nach dem Viertelfinale das auskommt. Und er hat damals gemeint, es kommt auf die Art und Weise drauf an. Er war stolz auf die Mannschaft nach dem 6. Spiel in der Serie, nach dem Aus. Hat das auch in der Pressekonferenz so verkündet, aber Für mich war in der Art und Weise war schon einiges Enttäuschende dabei. Werden wir dann auch noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Aber du hättest, Marinus, du hast es auch gesprochen, also du darfst in der Serie nicht alle drei Heimspiele verlieren. Du hättest viel mehr Spiele gewinnen müssen, nicht nur können, sondern müssen. Und zum Beispiel das Rekordspiel, das jetzt gar nicht geben dürfen, weil Rosenheim da dreimal mit zwei Toren geführt hat. Und das ist dann für mich schon enttäuschend, weil ich sag, da müsste, hätte ich eigentlich erwartet, dass die Mannschaft gewisse Spielertypen schon einen Schritt weiter sind, ein bisschen cleverer sind, erfahrener sind, routinierter agieren. Und das war dann leider nicht der Fall. Und deshalb, wie du gesagt hast, Marinus, auch eine gute Saison. Aber das Playoffs sind nicht bloß das Sahnehäubchen, sondern das ist mehr auf die Saison. Und die waren für mich enttäuschend. Aber dann kommen wir gleich zur Frage und analysieren wir das Ganze ein bisschen genauer. Woran hat es denn gelegen, Marco? Was waren denn so für dich die entscheidenden Punkte, warum es nicht geklappt hat?
Man hat sehr viele Gegentore kassiert. Das haben wir in der letzten Folge auch ein bisschen besprochen. Ja, ich denke mal, es hat an der Spielweise gelegen, wie man gegen Regensburg gespielt hat. Klar, man hat im ersten und im letzten Spiel gesehen, dass wenn man sich auf seine eigentliche Stärke, die Defensive, vielleicht verlassen will, dass es nicht reicht dann. Vor allem im ersten Spiel hat man es gesehen. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass man sich an Neffi nur die Zähne ausgebissen hat. Ich meine, man hat auch viele Tore geschossen über die Serie gesehen. Es hat vorne einfach gefehlt. Das war über die ganze Saison hinweg, glaube ich, immer mal wieder ein Problem.
Ja, ich würde dir dazu stimmen. Ich finde, man hat nicht so ganz die richtige Mischung gefunden zwischen Offensive und Defensive. Man hatte jetzt zwei enge Spiele, das 3-2 gleich am Anfang und jetzt das 2-1 am Ende. Da hat man sich auf seine Stärke verlassen, hat es dann aber nicht geschafft, vorne die Tore zu schießen. Und in allen anderen Spielen hat man vorne die Tore geschossen, hat halt hinten dafür mehr kassiert. Irgendwie so die Mischung, die es am Ende vielleicht gemacht hätte, die hat irgendwie gefehlt, die haben sie nicht gefunden.
Und jeder hat Angst gehabt vor Jonas Neffin im Vorfeld. Es war so ein bisschen das Schreckgespenst. Und dann kriegt er phasenweise ja 1x7, oder da war dann ein Empty Net dabei, also 6 Gegentore, 5 Gegentore, 5 Gegentore hintereinander und ist dann doch wieder ein entscheidender Mann im letzten Spiel. Also Neffin hatten sie ja eigentlich ein bisschen geknackt, oder?
Hat so geschienen oder schien so. Im letzten Spiel hat er aber dann, also die beiden Alleingänge sind mir da noch im Kopf geblieben, von Jäveleinen und Saro, die er da rausgefischt hat. Also ist wohl zur richtigen Zeit dann wieder heiß gelaufen.
Für mich war das Problem, weiß nicht, Marinus, wie du siehst, gerade im letzten Spiel, der Verkehr vor dem Tor hat da wieder gefehlt. Neffin konnte sich natürlich super Paraden bei den beiden Alleingängen und in der Verlängerung gegen Jäveleinen. Aber er konnte sich auch viele Dinge fischen, wo er gute Sicht gehabt hat.
Ja, und da sind wir wieder beim Problem, was ich gerade schon gemeint habe. Man hat es nie geschafft, irgendwie alles richtig zu machen. Also man hat in einem Spiel hat man defensiv gut gearbeitet, hat aber in der Offensive dann Sachen vermissen lassen. In anderen Spielen war es genau umgekehrt. Also sie haben es nie geschafft, alles umzusetzen, was du umsetzen müsstest.
Und da frage ich dann wieder, manchmal, oder ich habe das ja die ganze Saison schon ein bisschen durchgefragt, wo sind denn bei Rosenheim die Spieler, die einmal so ein Spiel entscheiden? Und die hat man dann in den Playoffs, sieht man die dann. Das werden dann die großen Helden. Und bei Rosenheim, ja, es hat Timo Pulkkinen gegeben, der drei Tore mal geschossen hat in einem Spiel. Aber die Spiel hat man auch nicht einmal gewonnen. Diese Heldensaga hat es nicht gegeben in Rosenheim. Marco, war es einfach nur die Mannschaft so ausgeglichen, aber keine Highlights dann? Oder warum hat Rosenheim nicht den Spieler gehabt, der diese Spiele für sich entscheidet?
Gute Frage.
Ja, ist ja von mir.
Hast du eine Antwort drauf, Thomas?
Ja, meine Antwort wäre, man muss ja nur schauen, wer die Tore bei Regensburg geschossen hat. Das waren meistens die Conti-Spieler. Also zum Beispiel Samuel Payeur wegrechnen, der Deutsch-Kanadier ist. Am Anfang Morley und dann vor allem Bryce Kindorp.
Ja, da macht sich dann eine Grundsatzfrage auf im Endeffekt. Du hast Regensburg, die von ihren Ausländern und vom Torhüter natürlich angeführt werden. Rosenheim, ich glaube, dass Jari Pasanen schon drauf, dass du ein ausgeglichenes Team hast. Das ist natürlich die Frage, was ist besser?
Ja.
Und in dem Fall haben es halt die Ausländer entschieden. Können wir jetzt diskutieren, ob das zum Beispiel in Bietigheim oder so auch so ist, dass die Ausländer halt den Unterschied machen.
Hm.
In Rosenheim hast du Ding drei Reihen, drei Sturmreihen, die alle sehr gut sind, aber du hast keine, die wirklich heraussticht.
Ja, die harmonieren teilweise gut, entscheiden vielleicht doch mal das ein oder andere Spiel in der Hauptrunde, aber jetzt, wenn es drauf ankommt, wenn es drauf zählt, war mir das einfach zu wenig. Gehen wir vielleicht noch einmal in die zwei letzten Spielreihe, die verloren wurden. Und da haben wir das eine große Problem. Heimspiel, wieder 5-6. Und wir reden ja da, dass Rosenheim eigentlich das Momentum für sich hatte in Spiel 5, weil sie haben den zweiten Auswärtssieg gelandet. Und dann ist man auf einmal 2-0 hinten. Hat eigentlich gut angefangen. Und das war ja wieder so, dass die Star Wars, glaube ich, Schüsse über Schüsse gehabt haben und Regensburg mit den ersten 9 Schüssen 4 Tore gemacht hat.
Ja, und ich mach's ungern, aber in dem Fall muss ich Jari Pasanen kritisieren. Ich fand nämlich, er hat spätestens ab diesem Spiel die falschen Entscheidungen getroffen. Diese durchgehenden Kaderumstellungen, jedes Spiel andere Ausländer, jedes Spiel ein anderer Torwart.
Mhm.
Das war für mich am Ende das Ausschlaggebende. Du gewinnst auswärts, weil du defensiv besser stehst, finde ich. Und dann gehst du ins Heimspiel rein und gehst wieder auf Offensive. Das war für mich die falsche Entscheidung.
Hm. Für mich war es erst einmal eine brutal richtige Entscheidung zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel, dass da der Torwartwechsel passiert ist, dass da Pulkkinen und Schöngüte ins Spiel gekommen sind. Das war die komplett richtige Entscheidung. Die Frage war, musste man danach nur mal alles so durcheinander wirbeln?
Ja, ich finde vor allem im Hinblick war der ja wirklich fast jedes Spiel gewechselt.
Mhm.
Und ich weiß nicht, auch auf die Torhüterposition, ich habe nie Eishockey gespielt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das schon ein bisschen schwierig ist, aber wenn du jedes Spiel wieder andere Dreienkollegen hast, für die Torhüter, du bist auch Spiel drin, dann sitzt du wieder auf der Tribüne und so weiter. Ich meine, du kommst ja nie wirklich in den Rhythmus rein.
Ja.
Man hat ja gemerkt, es ändern sich dann im Endeffekt ein bisschen der Stil des Spiels, je nachdem, wer auf dem Eis steht.
Ja.
Und da, wenn du das dann alles, jedes Spiel wechselst, und in dem Fall du hast gewonnen auswärts und wechselst dann trotzdem, sagt ja gern, never change a winning team. Ich fand's zu viel am Ende, aber ich glaube, da hat jeder andere Meinung zu.
Marco, wie ist deine Meinung?
Nee, ich sehe das eigentlich ähnlich. Also nach dem Rekordspiel, dass man da nochmal die Aufstellung verändert, macht, denke ich, Sinn. Es waren nur 2 Tage danach.
Ja.
Es war ein langes Spiel. Ja, und dann für das Heimspiel dann nochmal zurückzugehen, dann auch wieder Kollatz spielen zu lassen. Vielleicht hat er ihm so gut gefallen, vielleicht hat er sich für Kollatz eigentlich entschieden, dass der die Playoffs spielt. Ja, und wollte ihm dann nur eine Verschnaufpause geben. Wir können nicht in seinen Kopf reinschauen, er wird eine Erklärung dafür haben.
Er hat zumeist in der Saison die richtigen Entscheidungen getroffen, vielleicht in dieser Phase dann einmal eine falsche. Ja, man weiß es nicht. Wir können nicht reinschauen. Wir haben nicht Profi-Eishockey gespielt. Wir haben nicht die fachliche Kompetenz. Aber wir sind natürlich dabei seit Jahren. Wir sind auch im Mannschaftssport tätig. Wir sind selber als Trainer teilweise tätig. Wir wissen, wie sich Mannschaften organisieren und wie es in entscheidenden Spielen zugeht. Das ist unsere Kompetenz und das können wir bewerten. Aber natürlich fragen sich ganz viele Fans, ob dieses Personalpuzzle dann letztlich notwendig war. Viele Fans fragen sich natürlich auch, ob es notwendig war, zum Schluss die Strafen zu ziehen beim Stand von 5-5. Strafzeiten sind nie notwendig und Rosenheim hat über weite Strecken sehr diszipliniert gespielt. Bloß Spiel 5 und Spiel 6 mit doppelter Unterzahl die Gegentreffer, die entscheidenden Gegentreffer kassiert. Gehen wir mal aufs 5. Spiel zurück. Da waren dann Pulkkinen und Henner auf der Strafbank. Wie habt ihr die Szenen beurteilt?
Ich fand das im 5. Spiel, und ich glaube, das habe ich in meinem Bericht danach geschrieben, fast alle Strafzeiten, die Rosenheim genommen hat, extrem dämlich waren. Du hattest den Stockschlag von Max Vollmeier genau vor den Augen des Schiedsrichters. Mhm. Du hattest das Haken von Wyatt Chingoti in der neutralen Zone, wo Jari Pasen ja auch immer sagt, muss man nicht machen, ist einfach unnötig.
Ja.
Du hast dieses Einsteigen von Shane Hanna, wo es dann Diskussionen gab, ist das eine Strafe oder nicht. Für mich war es einfach total unnötig, in dem Moment so in den Zweikampf zu gehen. Das war am Ende der Unterschied. Du hast die letzten zwei Spiele jeweils in 5-3 verloren,
ja,
weil du dämliche Strafzeiten gezogen hast. Und Regensburg hat das halt eiskalt ausgenutzt.
Mhm. Special Teams war natürlich schon entscheidend auch. Rosenheim hat gut zurückgeschlagen bei den Special Teams, hat mehrere Powerplay-Tore gemacht, aber Regensburg leider auch. Und auch die Entscheidenden dann. Und da hat's dann den Helden gegeben, Bryce Kindorp. Der kommt aus dem Nichts, war eigentlich so gar nicht nominiert, weil die Ausländerpositionen erst einmal für andere belegt waren. Und dann kassieren die eine Strafe nach der anderen, einmal Marley raus, einmal Berardinelli raus. Und auf einmal ist dieser Kindorp da und trifft zum Schluss sogar als Goldhelm, so viele Tore und Punkte gemacht hat. Das sind Geschichten, die dann die Playoffs schreiben, oder?
Ja, war das zweite Spiel, glaube ich, das entschieden hat.
Das Spiel 5 und Spiel 6.
Ja, genau. Ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gestanden im 5-3.
Ja. Über das 5-3 im sechsten Spiel sprechen wir natürlich noch, bleiben wir beim fünften Spiel nochmal zurück. Wir haben darüber gesprochen, dass Regensburg 2-0 in Führung gegangen war. Die Star Bulls haben ausgeglichen. Und dann sind die Star Bulls selbst in Führung gegangen. Ich hab's so wahnsinnig gefunden, also dieses Momentum hat ja nicht nur nach den Spielen gewechselt in den Serien, sondern auch während der Spiele, 3 oder 4 Mal. Also das war schon sehr nervenaufreibend. Aber was passiert denn? Du bist 2-0 hinten, dann führst du endlich vor heimischer Kulisse 3-2, um 16 Sekunden später das 3-3 wieder zu kriegen und eigentlich das ganze Kartenhaus wieder einstürzen zu lassen.
Ja, es war ja ein Gegentor, das so ein paar Mal gefallen ist in der Serie.
Der Geleitschutz.
Ein Spieler, der ins Drittel fährt, Star Wars halten zu viel Abstand und der schießt einfach. Und dass die gut schießen können, das hat man ja gemerkt.
Ja.
War am Ende einfach viel zu einfach. Hat man sich selber versprüht,
ja,
dieses Momentum.
Wie so viele Sachen in den Serien, ja. 16 Sekunden, also glaubst du, wenn die Führung länger gehalten hätte, dass Rosenheim dann eine Spielzung hätte? War noch viel Zeit eigentlich, gell?
Ich würde schon sagen, also Führungen liegen den Star Wars ja eigentlich recht gut. Ich denke schon, dass man das Momentum mitgenommen hat und es hat schon so gewirkt, als hätten sie vielleicht auch nochmal 1 oder 2 nachlegen können.
Hm.
Sie waren ja schon die bessere Mannschaft zu dem Zeitpunkt.
Ja. Es war ja das Problem, dass sie eigentlich oft die bessere Mannschaft waren oder die Mehrzahl an Schüssen abgegeben haben. Wahnsinn dann, wenn man sieht, wie Regensburg die Bilanz an geblockten Schüssen, also da sind ja mehrere Spieler, die zweistellige Anzahl gehabt haben. Ja, normal Rosenheim das Verteidigen ja war ja gewohnt. Aber ich finde, dass Regensburg auch ein bisschen leidenschaftlicher verteidigt hat. Hat Rosenheim das Verteidigen verlernt?
Nee, Rosenheim hat nicht das Verteidigen gelernt. Es war halt einfach, man hatte eine offensivere Ausrichtung. Man hat es ja gesehen, oft in Unterzahl, das hat man während der Hauptrunde eigentlich selten gesehen, dass man mit 2 Leuten vorcheckt.
Mhm.
Ja, man hat einfach versucht, offensiver zu spielen, dann brauchst du auch länger, um wieder zurückzukommen, wenn du dich nicht hinten reinstellst.
Mhm.
Dann passiert halt sowas, wenn man in Konter läuft.
Aber ist jetzt ein kleines Gegenbeispiel. Die Kölner Haie spielen in der Playoff-Serie gegen Schwenningen, sind der klare Favorit, glaube ich, was weiß ich, wie viel 40, 50 Punkte Unterschied fast in der Saison. Ein bisschen übertrieben gesagt. Die gewinnen heute ein Playoff-Spiel dann einmal 1-0.
Die haben aber den besten Torwart der Liga im Tor.
Ja, schlechte haben wir aber auch nicht.
Ja. Gehen wir jetzt nicht so mit der taktischen Ausrichtung der Kölner Haie aus.
Ja, wir könnten einen Manuel Kofler rufen. Aber ich sage jetzt einmal, dass sie das mit der fehlerhaften Verteidigung in den letzten Wochen angedeutet hat. Und das ist das, was mir ein bisschen genervt hat, aufgeregt hat. Man hat so dieses letzte Hauptrundenwochenende ein bisschen so abgetan, so nach dem Motto, jetzt haben wir froh, dass endlich die 52 Spiele weg sind. Aber du hast die letzten 3 Spiele in der Hauptrunde Führungen verspielt und wir haben in den Heimspielen sehr viele Führungen verspielt in den Playoffs. Wir haben in den letzten drei Spielen der Hauptrunde alle drei in der Overtime verloren. Wir haben in den Playoffs die Spiele in der Overtime verloren, sämtliche. Und wir haben in den letzten drei Spielen der Hauptrunde, wenn ich das dann mal zusammenzähle, genau, das waren die letzten drei Spiele der Hauptrunde und die Playoffs-Spiele, 32 Gegentore in 9 Spielen. Das sind 3,56 im Schnitt, die Star Bulls im März kassiert haben. Das ist der Höchstwert in allen Monaten. Wir haben quasi den Monat Januar gehabt, wo 10 Spiele waren, da waren es 19 Gegentore. Also ein Schnitt von 1,9. Wir haben im Oktober 9 Spiele gehabt mit 16 Gegentoren, ein Schnitt von 1,78. Normal wäre das in den Playoffs ein bisschen noch strikter gehandhabt. Und dann hat man da einen Gegentorschnitt von 3,65. Also das sind für mich Zahlen und ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, dass man vielleicht die Serie schon in den letzten Hauptrundenwochenende verloren hat.
Also das sehe ich überhaupt nicht.
Überspitzt gesagt.
Sehr, 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 sehr überspitzt gesagt. Ich meine, es sind alles Profis, die werden ja wohl unterscheiden können zwischen Hauptrunde und Playoffs. Aber ja, der Trend, sage ich mal, hat gegen die Star Wars gesprochen am Ende der Hauptrunde. Mhm. Dass man dann so viel Gegenteuer kassiert, ich meine, es waren ja in die letzten drei Hauptrundenspiele jeweils 3 nur.
Gegen Weiden waren es dann 4, weil 4 in der Verlängerung, ja.
Genau. Also es waren jetzt auch nicht so viele. Aber ja, der Trend hat definitiv in die falsche Richtung gezeigt und man hat es dann nicht mehr geschafft, das zu wechseln. Und wie vorhin schon gesagt, man hat es nicht geschafft, wenn man offensiver spielen wollte, hat man es nicht geschafft, trotzdem die Defensive kompakt zu halten. Hm.
Defensive kompakt halten, das war dann das große Motto für Spiel 6. Man hat beiden Mannschaften auch gemerkt, dass ein bisschen vorsichtiger zur Sache gegangen ist. Ich glaube, Regensburg wollte das vermeiden, dass nur mal eine Heimniederlage kassieren. Und die Star Wars waren natürlich mit dem Rücken zur Wand, durften sich keine Niederlage erlauben. Und man hat dann auch im Laufe des Spiels gemerkt, dass alle ein bisschen vorsichtiger waren. Sind, gell? So die brutalen Offensivszenen hat es dann gar nicht mehr so gegeben im letzten Drittel, Marco.
Nee, gab es nicht mehr so. Ich finde auch, so ab Mitte des zweiten Drittels ist es so ein bisschen dahingegangen einfach. Da ist die Zeit abgelaufen, aber waren keine Highlights mehr so wirklich.
Ja. Man hatte den Faustkampf noch als Highlight.
Ja.
Klarer Punktsieg für Scott Faeser.
Ja.
Aber das war's dann, weil die anderen Highlights hat eigentlich, oder haben die beiden Torhüter noch abgeliefert, also starke Leistungen von Oskar Autio und Jonas Neffin. Mhm. Und du hast es ja angesprochen, Neffin, die Alleingänge von Charlie Sarro. Luis Sertagosic hatte auch eine Riesenchance noch. Scott Faeser, große, große Möglichkeit. Und in der Verlängerung dann das Ding von Ville Järvelainen. Mhm. Die macht er normalerweise.
Denke schon, aber war auch ein guter Save. Also man hat die Chancen nicht genutzt, die man bekommen hat.
Ja.
Waren dann oft so Konterchancen, die dann nicht reingegangen sind, wenn man die Tore nicht macht. Ne? Dann kann man halt auch nicht gewinnen.
Wo ist das Phrasenschwein?
Ja, ich habe es mir schon gedacht, während ich es gesagt habe.
Ja, und wieder hat es 2 Strafzeiten dann gegeben. Ich habe es voriges Mal gefordert, dass die Schiedsrichter in der Verlängerung einmal Eier haben sollen. Jetzt hat es 2 Strafzeiten gegeben gegen die Star Wars Rosenheim. Ja, ich glaube, dass die Star Wars da ein bisschen unglücklich zu Werke gegangen sind, dass man beide Strafen geben kann. Ich bin bloß nicht damit einverstanden, dass manche andere Strafen teilweise gegeben wurden oder nicht gegeben wurden, wo es vorher in den Spielen der Serie ganz andere Beispiele gegeben hat. Diese beiden konnte man fast geben, war meiner Ansicht nach. Trotzdem muss ich sagen, dass die beiden Schiedsrichter, die Spiel 5 und Spiel 6 Pfiffe haben, mir keinen guten Eindruck gemacht haben, aber ich sage jetzt mal im Zusammenspiel der beiden, finde ich, dass der eine Strafen gegeben hat, die der andere, glaube ich, nicht so gegeben hätte und umgekehrt. Auch die stehen eigentlich als Team auf dem Eis und da habe ich das Gefühl gehabt, das hat nicht so zusammenpasst.
Ich fand die Ansetzung sowieso ein bisschen kurios. Also ich bin der Meinung, dass ein Schiedsrichter-Duo nie 2 Spiele hintereinander in einer Serie pfeifen sollte, weil du ja dann doch irgendwie ein bisschen beeinflusst wärst. Was war jetzt im letzten Spiel? Da will man ja Strafe für den geben, aber für den dann nicht. Das vielleicht gleiche das wieder aus und so weiter. Bisschen einfach beeinflusst schon. Und ich finde, man soll ja da wirklich mit freiem Kopf, freigeist Schiedsrichter,
ja, Das hat man ganz klar gesehen, weil die Strafen, die es im ersten Drittel im sechsten Spiel gegeben hat, die sind im fünften Spiel nicht pfiffen worden. Und das waren dieselben Schiedsrichter. Die haben sich, glaube ich, ausgemacht, dass sie eine andere Linie fahren. Und ja, das ist nicht gut. Ich bin auch bei dir, die Schiedsrichter in Playoff-Serien nicht in zwei Spielen hintereinander, wenn, dann maximal in Spiel 1 und 2, aber nicht mehr in Spiel 5 und 6, wo es entscheidend werden kann. Da denke ich mir halt auch, in der DEL2 sind nicht mehr alle Serien am Laufen, in der DEL sind nur 4 Serien am Laufen. Es gibt von oben nur Schiedsrichter, die da so ein Spiel leiten könnten, wo man ein bisschen mehr durchwechseln kann. Und dann geht's ja runter. In der Oberliga sind ja auch spannende Serien, da können auch die freuen sich dann auch, wenn sie Zweitligaschiedsrichter bekommen. Also das war jetzt so meine Meinung dazu. Nichtsdestotrotz bleiben die zwei Strafzeiten. Und Rosenheim hat es ja über weite Strecken ganz gut hingekriegt. Scott Faeser hat sogar die Scheibe erobert und ist rausgefahren. Und dann hat derjenige, der in den Playoffs eigentlich hervorragend war, der Goldhelm, einen verhängnisvollen Fehler gemacht, indem er nicht die Scheibe weggespielt hat und zum Wechseln gefahren ist und sich den frischen Mann reingeholt hätte, weil er war schon, glaube ich, ziemlich am Ende, ist dann auch nicht mehr nachgekommen, ist auch noch weggeblockt worden und so war eine 2-4 Unterzahl und dann war es ein leichtes, dass Bryce Kindorp das Tor machen konnte. Aber eine Entscheidung, möglicherweise falsch, konnte das ganze Spiel in die Playoffs kosten.
Das sind halt die Kleinigkeiten.
Das sind die Kleinigkeiten, ja. Schade, weil so ein cleverer Spieler, der eigentlich auch noch richtig gut drauf war, aber vielleicht war es dann auch die Müdigkeit. Es war doch wieder in der Verlängerung. Es war lange Zeit 2-Mann-Unterzahl. Ja, dass halt da auch der Kopf einmal müde wird in der Entscheidungsfindung. Jetzt haben wir das auch aus. Plötzlich ist die Saison zu Ende. Für Ringsburg geht's noch weiter. Die spielen gegen Krefeld. Was traut sie den Eisbären zu?
Ehrlich gesagt, ohne irgendwie jetzt als schlechter Verlierer dazustehen, nicht sehr viel. Nicht mal, weil Regensburg irgendwie nicht gut wäre. Ich meine, die stehen im Halbfinale irgendwie verdient auch. Aber Krefeld ist eine Mannschaft, die haben jetzt einerseits früh Pause gehabt. Andererseits ist das einfach die beste Mannschaft der Liga. Und ich glaube, dass die da auch relativ schnell Lösungen finden werden und die Serie ziehen werden.
Marco? Denke ich auch. Ich glaube auch, dass Krefeld wird, denke ich, durchmarschieren. Also egal, wer da auch im Finale kommt.
Okay.
Auch gegen Kassel.
Gleich der gewagte Tipp noch vorhin. Ich glaube auch, dass die Serie zwischen Rosenheim und Regensburg so anstrengend war, dass Krefeld die Regensburger ein bisschen überrennen wird. Und 4-0, 4-1 die Serie ziehen wird. Irgendwie so in der Richtung. Spannender? Fragezeichen, vielleicht die andere Serie zwischen Kassel und Bietigheim. Reden wir erst einmal drüber, dass es eine Wahnsinnsleistung ist, vom Aufsteiger Bietigheim da in 7 Spielen gegen Ravensburg durchzumarschieren. Auch eine Serie, glaube ich, die fast noch spannender war wie die Rosenheim-Regensburg-Geschichte. Da ist es nämlich 5-mal in die Verlängerung gegangen. Was sagt ihr zu Bietigheim?
Ja, brutale Serie. War so ein 50-50 Ding von Anfang an. Und Bietigheim, man sieht halt, was sehr gute Ausländer ausmachen. Natürlich auch einen sehr guten deutschen Stamm, wie man mit Tyler McNeely zum Beispiel oder auch mit Preibisch. Ja. Sehr erfahrene deutsche Spieler drin. Die Mannschaft funktioniert und durch die Ausländer dann auch, die solche Spiele mal entscheiden, stehen die verdient da. Und ich glaube, dass die Kassel auf jeden Fall gut fordern werden.
Wie ist der Meinung?
Ja, glaube ich auch, dass es spannend wird im Halbfinale. Hätte ich ja nicht gedacht, dass es die Viertelfinalserie so eng wird. Aber wirklich, wirklich eine gute Leistung von einem Team, das eigentlich erst aufgestiegen ist.
Ja. Du hast ja Conti-Spieler erwähnt, muss man dazu erwähnen, auch den guten deutschen Stamm. Da war zum Beispiel Tim Schüle, der Verteidiger, einer, der 2 Tore geschossen hat in dem entscheidenden 7. Spiel. Also es gibt dann diese Spieler, die sich da aufschwingen, um Dinge möglicherweise zu entscheiden. Das ist ja auch mittlerweile ein sehr erfahrener Spieler bei Bietigheim. Und bemerkenswert, die Gesamtleistung der Steelers-Mannschaft. Noch nicht beendet ist eine andere Serie, die Playdown-Serie. Kaufbeuren hat einmal zurückgeschlagen. Weiden hat 3-0 geführt. War schon 1-0 vorn aufgrund des Punkteunterschieds in der Tabelle und hat dann noch 2 Siege nachgeliefert. Und jetzt war es auch ein ganz spannendes Spiel mit der späten Entscheidung im letzten Drittel für Kaufbeuren. 1-3 Rückstand und jetzt gibt's ein Heimspiel. Meint sie, dass Kaufbeuren das Ding noch dreht?
Marinus, hast du das Phrasenschwein parat? Also ich würde sagen, der vierte Sieg ist immer der schwierigste in der Serie. Deswegen ja, hat Kaufbeuern jetzt vielleicht noch mal ein Spiel gewonnen, aber ich denke, dass Weiden dann demnächst den Sack zumachen wird.
Ich finde es spannend. Also das Spiel gestern kann natürlich einer Serie nur mal ein bisschen das Momentum wechseln lassen. Wenn du 4-1 hinten liegst in einem Spiel und dann das drehst, 6-5 gewinnst, das kann schon nur mal extra Energie freisetzen. Wird jetzt spannend natürlich, wie sie am Donnerstag spielen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn Kaufbeuern da gut startet und das Momentum mitnimmt, vielleicht hat das Spiel gewinnt, das dann nochmal eng wird.
Ich bleib bei meiner Meinung. Ihr habt vor Wochen frisch gesagt, dass Kaufbeuren weiterkommt oder den Klassenerhalt schafft. Und ich bleib dabei. Ich verstehe mich jetzt da nicht. Und habe das imaginäre Phrasenschwein vor Augen und sage, es ist noch nicht aller Tage Abend und aufgerechnet wird zum Schluss. Wir rechnen jetzt auch ab. Jetzt haben wir über die Playoffs gesprochen. Jetzt sprechen wir mal über die Saison der Star Bulls noch. Wer ist denn für euch der Spieler der Saison oder die Top 3?
Spieler der Saison würde ich mit Scott Faeser gehen, weil der sowohl in der Hauptrunde als auch in den Playoffs überzeugt hat. Für mich einer der offensiv stärksten war, aber defensiv extrem wichtig und meiner Meinung nach über dem gespielt hat, was man erwartet hatte oder erwarten konnte. Mhm. Dann natürlich Shane Hanna. In den Playoffs auch stark, immer leider kein Unterschiedsspieler. Ja. In der regulären Saison hat er das oftmals gezeigt, zum Beispiel auch gegen Landshut, was er drauf hat. Und dann würde ich mit Luis Gossic gehen. Das habe ich erwartet. Und ich bin ziemlich froh, dass es eingetroffen ist und dass man nur 2 Jahre begutachten dürfen. Super Spieler, offensiv wie defensiv. Auf jeden Fall einer meiner Lieblingsspieler.
Man hört es immer wieder mehr raus in den Podcasts. Marco?
Also meine Top 3, glaube ich, sehen ähnlich aus. Also auf die 1 würde ich auch Scott Faeser setzen. Allerdings, wer mir auch noch ganz gut gefallen hat und auf den ich auf den, ich mache jetzt meinen dritten Platz weiter, den ich auf den dritten Platz setzen würde, wäre Jordan Taupert, der jetzt vielleicht zum Schluss ein bisschen Verletzungspech hatte. Ja, hat auch mehr gezeigt, als man eigentlich von ihm im Vorhinein erwartet hätte. Und Luis Dörter-Gostic auf die 2.
Bei Taubert bin ich jetzt raus. Ich hätte eigentlich die 3, die der Marinus genommen hat. Faeser stark, beide Male Goldhelm und 12 Scorerpunkte in 6 Playoff-Spielen. Ist schon sehr, sehr beeindruckend. Dörter-Gostic hat man vor allem gemerkt, zu was der imstande ist oder wie wichtig, dass er für die Mannschaft ist, wenn er gefehlt hat. Der musste auch einiges einstecken immer im Laufe der Saison. Und Shane Hanna mit dieser Plus-Minus-Bilanz und endlich auch mal gepunktet in den Playoffs. Letztes Jahr war er ja bei 0 Punkten. Diesmal war er zweitbester Rosenheimer Scorer in den Playoffs. Das ist schon beeindruckende Bilanzen und tolle Leistungen dieser Spieler. Aber ich bin ja immer einer, der ein bisschen für die Spieler ist, die nicht so oft auffallen oder ein bisschen in den hinteren Reihen stehen. Deswegen sage ich auch noch 3 andere Namen. Ich weiß, ich übertreibe wieder. Aber wer hätte gedacht, dass Christopher Kollatz bessere Fangquote, besseren Punkteschnitt oder Gegentorschnitt hat als Oscar Autio? Hervorragende Leistungen in dieser Saison. Ich bin immer ein Fan von Dominik Tiffels, weil ich Verteidiger gut finde, die unwahrscheinlich solide, konstant, unauffällig spielen. Und vielleicht war das Geheimnis von Shane Hanna auch, dass er Dominik Tiffels an seiner Seite hatte, weil der hat für ihn hinten abgesichert und Hanna konnte marschieren. Dann als drittes nehme ich dann noch die Entwicklung von Luigi Calce, wo man gedacht hat, okay, am Anfang, der ist eigentlich nur so die Kampfsau, die man halt da braucht, und der hat sich auch noch anders entwickelt. Also unwahrscheinlich energiehaltiger Spieler, der auch seinen reinen Kollegen und seinen Mitspielern Energie gibt und mit dem Alter eine sehr, sehr wichtige Rolle eingenommen hat in Rosenheim. Und deswegen nehme ich auch noch die drei so ein bisschen als meine Unsung Heroes dazu. Dann haben wir aber jetzt ein paar Leute, die, du hast es gesagt vorher, Luis Jatagosic, können wir ja noch 2 Jahre begutachten. Es gibt ein paar Leute, die wir in der neuen Saison nicht mehr in Rosenheim begutachten können. Und da hat es jetzt die ersten Meldungen gegeben. 9 Spieler sind nicht mehr dabei. Dass alle 4 Conti-Stürmer nicht mehr dabei sind, war jetzt nicht die große Überraschung, oder?
Na, war vorherzusehen und denke ich auch relativ klar, dass das so passiert wird.
Wobei, war jetzt Schinkelsee, geht es ja noch um den deutschen Pass. Vielleicht taucht er doch nochmal irgendwann in Rosenheim auf. Aber momentan ist er mal als Abgang gemeldet. Dann haben wir Leon van der Linde, war auch klar, dass der zumindest wieder zu seinem Förderlizenzpartner oder Hauptverein nach Augsburg zurückwechselt, aber vielleicht irgendwo einen anderen Verein findet.
Ist ja schon verabschiedet worden
nach Augsburg. Genau, dann könnte es ja sein, dass er bei einem Verein Platz findet, der noch in den DEL2-Playoffs zugange ist. Und dann ist einer weg, der 12 Jahre begutachtet werden konnte in Rosenheim. Maxi Vollmeier hat sich auch angedeutet, spätestens, glaube ich, seit seiner längeren Verletzungspause im letzten Jahr. Aber ich mag die Gelegenheit natürlich nochmal nutzen, um, sag jetzt einfach mal, Dankeschön für 12 Jahre vollen Einsatz für die Star Wars Rosenheim. Also nicht bloß auf dem Eis, sondern auch neben dem Eis. Und heutzutage einen Eishockeyspieler zu finden, der 12 Jahre für einen Club spielt, wo es nicht sein Heimatclub war. Er kommt ja vom EHC Klostersee, ist ein Greifing groß geworden und ist dann relativ früh als junger Spieler nach Rosenheim gekommen, hat alles mitgemacht mit dem Abstieg aus der DL2, mit den langen Versuchen wieder aufzusteigen und dann endlich mit dem Aufstieg und jetzt nochmal zurückgemeldet in der DL2. In der Oberliga mehrmals, glaube ich, zum besten Verteidiger der Saison gewählt worden. Beeindruckende Leistungen und beeindruckende Zahlen, weil er ja immer einer war, bis auf die Verletzungssaison, der eigentlich 52 von 52 Spielen gemacht hat. Wie habt ihr den Max gesehen?
Der Max ist, glaube ich, die Identifikationsfigur schlechthin, die Rosenheim bisher hatte in den letzten Jahren. Natürlich nach Dominik Daxelberger auch noch, muss man erwähnen. Aber wenn man an Rosenheim gedacht hat, hat man Max Vollmeier gedacht. Ja. Und das ist der Typ schlechthin, der verstellt sich nicht, der macht sein Ding.
Ja, der war ja selbst.
Das ist der Max Vollmeier und das ist halt so. Und ich glaube, das muss man im Bruch anrechnen, der sich nie verstellt. Er hat immer das gemacht, was er wollte und hat trotzdem seine Leistung gebracht. Für mich natürlich sportlich vielleicht die richtige Entscheidung, menschlich ein Riesenverlust für den Verein.
Ja, kann ich nur zustimmen. Authentischer Typ. Ich glaube, es gibt keinen, der Max Vollmeier nicht mag. Also ja, auch unter den Fans.
Ja.
Und ich glaube auch, dass es ein Verlust für die Kabine ist. Das ist, glaube ich, einer, der auch für das Mannschaftsgefüge wichtig war.
Ja. Da hat es ja im letzten Jahr schon den großen Umbruch gegeben. Es sind ein paar Leute gegangen, die doch länger in Rosenheim waren oder beim Publikum gut angekommen sind. Jetzt ist wieder einer weg. Glaubt ihr, dass man so eine Verluste irgendwann einmal nimmer auffangen kann?
Im Sinne von Sympathien mit den Fans oder innerhalb der Mannschaft?
Du hast gesagt, Identifikationsfigur. Da ist ja, glaube ich, immer einer gut, der hier da ist, dem man einfach als Rosenheimer zählt und der so manche Dinge vielleicht einmal im Alltagsleben erleichtert oder das Ankommen in der Kabine erleichtert, aber natürlich auch im Sinne mit den Fans.
Ja, auf jeden Fall ist das ein herber Verlust, aber ich glaube, es kommen mal immer welche nach. Man, du hast jetzt Dominik Kolb, der zwar nicht von da kommt, aber der ist halt auch mit in Verbindung mit den Fans, das ist ein super Typ. Der schwingt sich da, glaube ich, gerade auf, ein bisschen in die Fußstapfen zu treten.
Du hast an Lucky Laub immer noch und die Spieler, die lang da sind, ich meine, ein CJ Stretch, den siehst du ja danach irgendwie mal als, das ist halt Rosenheim.
Ja.
Und klar ist ein Verlust. Ich glaube schon, dass da Ersatz nachkommt, dass der zumindest in naher Zukunft kein größeres Problem daraus werden sollte.
Du hast sogar ein Wort gelernt von ihm.
Ja. Soll ich das jetzt nochmal rausholen?
Bitte.
Kaibi, Dizi, Kibi, Gummidichtung. Habe ich was durcheinander gebracht?
Ja.
Kaibi, Kibi, Dizi, Gummidichtung.
Nur mal was durcheinander gebracht. Kaibi, Kibi, Gummiditzeldichtung.
Oh, wow.
Aber das war der Max Vollmeier für uns. Genau, hat dir sogar noch ein bayerisches Wort mitgegeben.
Folge 98.
Folge 98, ja. Wie seine Nummer.
Ja.
Genau. Dann haben wir noch Joel Kaisen, ist gegangen, hat nicht enttäuscht in Rosenheim, würde ich sagen, aber hatte dann auch wieder seine Verletzungsprobleme ein bisschen. Aber in den Playoffs nochmal voll da gewesen, Marco, oder?
Ja, ja, war, glaube ich, defensiv ein Rückhalt auch für die Mannschaft. Ja, kann mit seiner Erfahrung, glaube ich, auch sehr viel mit einbringen, sei es auf dem Eis oder auch den jungen Spielern nochmal was mitgeben.
Ja.
War, denke ich, jetzt auch in den Playoffs wichtig.
Bei den Abgängen aufgelistet auch Yannick Stein, der Nachwuchsspieler. Da, glaube ich, ist einfach wichtig, dass die irgendwo Spielpraxis kriegt.
Ja, für junge Spieler sowieso. Ich glaube, das ist für er das Beste, wenn er es nochmal in der Oberliga probiert. Man sieht es ja immer wieder, man kann sich nur weiterentwickeln und die Wege kreuzen sich ja immer wieder mal.
Genau, Rosenheim ist nicht so weit weg. Und dann ist einer nicht mehr dabei, war auch zu erwarten. Also ist er zu erwarten, dass er demnächst in Düsseldorf aufkreuzt, der jetzt zweimal Top-Torjäger hintereinander in Rosenheim war. Jetzt haben wir davon geredet, wie schwer das sich Rosenheim manchmal da hat mit dem Tore schießen. Und jetzt ist der Top-Torjäger auch noch weg. Und man hat letztes Jahr schon Norman Hauner verloren, man hat Stefan Reiter verloren, der auch zweistellige Trefferanzahl hatte. Und jetzt hat Willi Järvelainen jeweils immer über 20 Tore erzielt. Wer ersetzt die Tore von Wille?
Ja, hoffentlich die Ausländer, die kommen.
Das muss die Aufgabe sein, dass diesmal Conti-Stürmer kommen, die auch das Tor treffen.
Ein deutscher Makler, wir findest du keinen Spieler, der bezahlbar ist und solche Leistungen bringt.
Ja.
Deswegen musst du da fast über die Kontingentspieler gehen.
Wobei die Hoffnung ja da ist auch, dass Luki Laub wieder an die vorletzte Saison anknüpft von der Tormarke her, dass auch Fabian Dietz mit der sehr guten Sommervorbereitung da, glaube ich, wieder zu alter Torgefährlichkeit findet. Wobei mir Fabian Dietz außerordentlich gut gefallen hat in diversen Playoff-Spielen mit dem Screen vor dem Tor und auch mit der Defensivarbeit. Wille zu ersetzen, wird nicht so einfach.
Wird schwierig, ja.
Jetzt ist Schluss mit Abschieden. Jetzt freuen wir uns vielleicht auf neue Spieler, die kommen. Ist ja noch keiner bekannt. Natürlich wird Thomas Rubisch von Weiden gehandelt in den Foren. Ist aber auch noch verletzt. Auch. Muss man erst einmal schauen, wenn er denn nach Rosenheim kommen würde, ob und wann er denn fit ist. Aber wäre natürlich ein klasse Spieler. Aber das lassen wir jetzt einmal spekulieren. Abschiede, Saison aus. Jetzt gibt's 100 Folgen hart gecheckt. Ein kleines Jubiläum. Ja, bis zur 1000. weiß ich nicht, ob wir das noch schaffen. Was ist jetzt mittlerweile für euch? Ihr seid da im Laufe der Jahre dazugekommen. Seit 3 Jahren machen wir das Ganze. Was ist denn so für euch die Bedeutung von hart gecheckt?
Hart gecheckt ist natürlich für mich also große Bedeutung, weil es irgendwie dieses Zusammenspiel zwischen Star Bulls, OVB und der Fangemeinschaft verstärkt. Wir kommen näher an die Star Bulls ran, wir bringen die Star Bulls Spieler näher an die Fans und es ist ja im Trend Podcast zu machen und ich bin sehr froh, dass es auch einen über die Star Bulls gibt und wir den da machen dürfen. Das ist eine große Ehre. Und ich weiß nicht, ob wir 1000 Folgen schaffen, aber ich glaube, 100 ist schon eine große, große Zahl, die definitiv geehrt werden muss und gefeiert werden muss.
Wir können es gar nicht richtig feiern, weil wir ja über Saison ausreden, aber Marco, wie würdest du 100 Folgen feiern? wieder so eine Frage, gell? Völlig überraschend. Nein, was wie hast du Hart gecheckt erlebt bis jetzt für dich?
Ja, es ist, glaube ich, ein tolles Format, in dem man die Spieler besser kennenlernen kann. Also für die Fans, für uns auch. Man erfährt spannende Einblicke, die man jetzt so vielleicht nicht erfährt. Geschichten aus dem Leben. Ich find's immer ganz spannend für die, wenn die ausländischen Spieler bei uns zu Gast sind, wie es für sie ist, in Rosenheim zu leben und in Deutschland zu leben, weil es ja dann doch irgendwie eine andere Kultur als in Nordamerika oder Skandinavien.
Ich sage nur Stichwort Berge.
Stichwort Berge.
Stichwort Berge. Jeder erwähnt die Berge.
Die Berge finden alle toll, ja.
Die gibt es natürlich auch irgendwo anders.
Also ja, das ist Marinus, gibt es irgendeinen speziellen Moment bei Hart gecheckt, der auf Anhieb einfällt? Wo du sagst, Mensch, das war lustig oder das war besonders für mich.
Mal besonders für mich war die zwei Folgen mit Philipp Grubauer.
Ja.
Weil es dann doch nur mal was anderes ist, ob da jetzt ein Star-Roll-Spieler kommt oder doch der Philipp Grubauer, sondern schon nur mal ein anderer Name. Und das war einfach besonders, war super Folge, super witzig, super Typ. Für mich als, in mir steckt ja nur der kleine Bull, der selbst in der Kurve gestanden ist und angefeuert hat. Und für mich als Fan auch war das einfach ein super Moment, den ich nicht vergessen werde.
Marco, für dich ein besonderer Moment, ein Highlight?
Ich würde dann ein paar Folgen, glaube ich, mit reinnehmen. Und zwar die Folgen mit den ehemaligen Meisterspielern oder mit den Spielern, die nicht mehr aktiv sind. Geschichten von damals zu hören, wie das früher war, finde ich eigentlich immer ziemlich faszinierend und spannend dazu zu hören. Hast du ein Highlight, Thomas?
Ja, ganz viele. Wir haben unwahrscheinlich viele besondere Momente gehabt. Wir haben viele Folgen gehabt, glaube ich, in denen wir oft einmal gelacht haben. Es ist wirklich so, die Spieler werden näher gebracht und die Spieler, glaube ich, haben auch ein bisschen eine Freude über ihre Karriere, über ihre Geschichte zum Sprechen. Mein Highlight, oder ich sage jetzt nur schnell, wir machen das seit 3 Jahren, wir haben jetzt 100 Folgen, also das sind pro Saison quasi über 30 Folgen, wo wir eigentlich immer gut und hautnah dabei sind. Ganz besondere Momente natürlich dann auch, wir sind jetzt auch im Radio zum Hören seit einem Jahr. Wir haben vor etwas mehr als einem Jahr die erste englischsprachige Folge aufgenommen mit Oscar Audio, die für mich eine ganz besondere Folge war. Und mein Highlight ist eigentlich immer, wenn man ins Stadion geht und man wird auf dem Podcast angesprochen oder ich werde sogar auf dem Fußballplatz auf dem Podcast angesprochen. Und dann weiß man, dass man, glaube ich, ziemlich viel richtig macht. Und deshalb auch der Dank bei 100 Folgen Podcast würde es nicht geben, wenn es ihr, liebe Fans, das nicht so hören würdet. Also wir haben schöne, nette Zahlen. Wir freuen uns immer sehr, dass wir die gut vorzeigen können. Und deshalb vielen herzlichen Dank an euch, weil das ist eigentlich die Besonderheit. Und ja, einfach dieser Kontakt mit den Fans. Und wenn man darauf angesprochen wird, und ich sage jetzt einmal, nicht bloß 99%, sondern 100% gefällt es und finden es gut, die mir darauf ansprechen. Und das ist eigentlich das Schöne.
Ja, um da auch noch anzuschließen, weil du es erwähnt hast, großes Dankeschön natürlich an Radio Charivari für die tolle Zusammenarbeit. War es schon lange her leider, die Charivari-Eiszeit, die Radiosendung, wo die Spiele live kommentiert worden sind, das war für mich immer, ja, so habe ich meine Abende verbracht damals, als es noch gab und natürlich Mokka Spray TV oder so da war. Ich bin froh, dass Eishockey wieder im Radio Platz hat und dass wir das befüllen dürfen. Ein großes Dankeschön auch.
Hast du da mitgehört in der Eiszeit?
Nein, das habe ich verpasst. Ich war immer beim Stefan Miegert.
Ja, auch mit dem habe ich manche Spiele mal doppelt gemacht. Ja.
Also, Konsei, aber schon ein bisschen her. Konsei, dass du da einmal dabei warst.
Ja, sowieso etwa. Genau. Nein, du sagst das vollkommen richtig. Vielen Dank an Charivari, dass sie das auch ausstrahlen. Danke an Dominik Hein, der uns da beim Schnitt unwahrscheinlich hilft. Ja, ich sage jetzt einfach mal nochmal Dankeschön an alle Gäste von den Star Bulls, an die Star Bulls Sam, die uns die Spieler zur Verfügung stellen. Und natürlich an Berli Ziegler, den Mann der ersten Stunde, der in den ersten Folgen mit dabei war und das natürlich auch sensationell gemacht hat. An euch beiden auch. Ihr seid wunderbare Gesprächspartner für mich. Und jetzt haben wir natürlich noch was für euch Fans. Und zwar 100 Folgen. Da gibt's natürlich auch Geschenke. Ein kleines Gewinnspiel haben wir. Und zwar müssen zwei Fragen beantwortet werden. Dann haben wir wunderbare Geschenke, die uns von den Starbulls und auch hier ein Dankeschön von Edeka Brechtl zur Verfügung gestellt worden sind. Es gibt ein Trikot als ersten Preis von den Starbulls. Es gibt einen Schläger von den Starbulls als zweiten Preis. Einen Merchandise-Gutschein als dritten Preis. Und wir haben noch zwei dritte Preise. Das sind zwei Gutscheine von Edeka Brechtl für den Einkauf. Und um die zu gewinnen, muss man erstens mal eine E-Mail schreiben an sport@ovb.net unter dem Stichwort Podcast-Gewinnspiel. Und dann gibt's zwei Fragen richtig zu beantworten. Und zwar, erste Frage, wer war am häufigsten zu Gast bei Hart gecheckt? Und mit wem ist die erste Folge auf Englisch gelaufen? Das sind die beiden Fragen. Wer war am häufigsten zu Gast bei Hart gecheckt? Und mit wem ist die erste englischsprachige Folge gelaufen? Diese beiden Fragen beantworten per Mail an sport@ovb.net unter dem Stichwort Podcast-Gewinnspiel. Wir wünschen euch viel Erfolg. Wir bedanken uns fürs Zuhören, für 100 Folgen Zuhören bei Hart gecheckt. Und wir versprechen, ob wir 1000 schaffen, weiß ich nicht. Aber die nächsten 100 werden wir mal angehen. Und zwar auch in der Sommerpause. Für uns ist nicht Saison aus. In der Sommerpause, und da beschäftigen wir uns mit Sicherheit auch mit dem ein oder anderen Altstar, Marco. Das sind dann die Folgen, die dir möglicherweise besonders gut gefallen.
Besonders gut gefallen.
Wunderbar. Das war erst einmal der Saisonabschluss 2025-26 mit den Star Wars Rosenheim. Und natürlich, weil die Folge vor Ostern aufgenommen worden ist, euch allen ein schönes Osterfest. Macht's es gut. Dankeschön und Servus.
Podcast schon vorbei? Dann gleich noch was einkaufen. Hart gecheckt wurde präsentiert von Brechtl Bad Aibling, Brandenburg, Raubling und Bad Fallenbach. Bis zum nächsten Einkauf und zum nächsten Podcast.